Klartext, der Aschur-Talk mit Nicoletta Cimino. Klartext wird euch präsentiert von Klaus und Kappeler AG in Brück, eurem Photovoltaik-Spezialist. Ob Planung, Neuinstallation oder Unterhalt, alles aus einer Hand für eine leistungsstarke PV-Anlage. Mehr unter g-k.ch.
Willkommen zu Klartext, der neuen Gesprächssendung auf Radio Kanal 3. Am neuen Podcast vom Medienhaus Gassmann. Mein Name ist Nicoletta Cimino und bei mir im Klartext habe ich jede Woche einen Gast, der etwas zu erzählen hat. Und diese Woche ist eine Frau bei mir zu Gast, die die Welt sehr oft von oben sieht, die Bergsteigerin und Journalistin Billy Birling. Willkommen, Billy Birling.
Hallo, Nicoletta.
Billy Birling, in dieser Stunde rede ich mit euch Schweizerdeutsch und ihr antwortet Hochdeutsch. Ihr seid nämlich ein Deutscher, aber ihr habt auch einen Schweizer Pass. Also ihr seid eigentlich deutsch-schweizerische Doppelbürger. Dazu dann später noch mehr. Zuerst ein paar Daten zu euch. Ihr seid in Garmisch-Partenkirchen, also in Bayern, auf die Welt gekommen und heisst mit vollem Namen nicht Billy Birling, sondern Barbara Susanne Birling. Ihr seid die erste deutsche Bergsteigerin, die den Mount Everest über die Südroute bestiegen hat und überlebt hat. Ihr habt 6 8000er bestiegen und einen Teil davon ohne Sauerstoffflaschen. Ihr seid noch viel mehr als das und wir werden in der nächsten Stunde über alles das reden. Meine erste Frage, meine Einstiegsfrage, die ich allen Gästen stelle, ist, Billy Birling, wo müsste man mehr Klartext reden?
Für mich ist momentan ganz präsent der Tod. Ich finde, der Tod ist was, da sprechen wir ganz ungern drüber. Und wir wissen ja alle, dass wir irgendwann mal gehen müssen. Ja, ein Freund von mir sagt immer, wir müssen unser Sein verändern. Und jetzt vor kurzem ist ein sehr guter Freund von mir gestorben und das ist so präsent und auch in meiner Bergsteigerwelt, ja, ist natürlich der Tod auch sehr präsent. Und ich finde wirklich, in unserer Gesellschaft hier wird es oft so totgeschwiegen oder ja, totgeschwiegen, dass man einfach irgendwie so gar nicht drüber spricht, wie es ist, wenn. Und da finde ich, wäre ich gern einfach so ein bisschen offener mit den Menschen, ja, weil es wird uns alle betreffen. Also das finde ich ist, das ist was, ja, was mir so ein bisschen am Herzen liegt, dass man da einfach auch ein bisschen leichter damit umgehen kann.
Ihr seid aus Bayern, das ist sehr katholisch und ich habe den Eindruck, in der katholischen Region ist aber der Tod auch noch etwas, das nicht so verdrängt wird. Es gibt auch sehr viel mehr Ritual, wenn jemand stirbt und zum Teil werden die Leute auch noch daheim aufgebahrt und ich glaube auch in Nepal ist es ja so, oder? Also ihr seid sehr oft in Nepal, dass dort der Tod wie noch präsenter ist.
Ja, das stimmt. Also ich bin ja witzigerweise reformiert. Also ich bin zwar aus Bayern, aber mein Großvater kommt aus Dresden, ne, aus Sachsen, da kann ich noch ein bisschen sächsisch sprechen. Und wir sind witzigerweise, also was wir sagen, evangelisch reformiert. Und ich bin jetzt nicht so unbedingt ein religiöser Mensch, aber ich finde jetzt zum Beispiel gerade in Nepal, ist ja vorwiegend hinduistisch, aber der Buddhismus ist natürlich ganz groß, weil die Sherpas kommen aus Tibet und da ist der Buddhismus sehr präsent. Und da wird mit dem Tod schon anders umgegangen. Ne? Man kommt ja irgendwann mal ins Nirvana, aber im Endeffekt, wenn die Menschen sterben, der Schmerz, den die Menschen in Nepal, in Tibet oder sonst wo haben, ist, glaube ich, genauso groß. Es ist der Verlust, es sind wir. Da geht es ja nicht mehr um die andere Person, die weg ist, es geht um mich. Ja? Ich habe jetzt meinen Freund hier verloren und hallo, ich hätte doch den gern noch hier gehabt. Aber dem geht's vielleicht ja viel besser. Ne? Also da geht's um uns. Und da ist es in den Religionen schon auch so, dieser Verlust, ich glaube, der ist einfach schmerzhaft.
Ihr seid eine der erfolgreichsten Bergsteigerinnen, aber das ist eigentlich wie gar nicht vorgesehen, obwohl ihr mitten in den Bergen seid aufgewachsen, weil ihr habt als Jugendliche und als Kind zu wandern gehasst.
Also ich komme, wie Sie schon gesagt haben, aus Garmisch-Partenkirchen und wer da schon mal war, ich meine gut, die Schweizerinnen und Schweizer fahren da selten hin, weil ihr habt ja höhere Berge, aber in Garmisch sind die Berge einfach ganz nah da. Und ich war schon immer so ein bisschen ein Freigeist und ich wollte immer weg, ich wollte raus. Und wir haben damals diesen Spruch gehabt, weg mit den Bergen, freie Sicht aufs Mittelmeer.
Ja, genau.
Und das Wandern war mir einfach irgendwie immer zuwider, gerade als Kind oder als Jugendliche bin ich ungern in die Berge gegangen. Aber dann habe ich das Klettern entdeckt, ja, also das Felsklettern in England damals. Und habe gemerkt, dass das ja ganz spannend ist und dann natürlich in die höheren Berge, das ist was ganz anderes. Aber jetzt komme ich natürlich immer nach Garmisch-Partenkirchen zurück und freue mich und bin dankbar, in so einer tollen Gegend aufgewachsen zu sein. Aber als Kind schätzt man das nicht.
Was hättet ihr für eine Kindheit gehabt?
Ach, ich glaube, wir haben eine gute Kindheit gehabt. Wir haben eine glückliche Kindheit gehabt. Also ich habe, glaube ich, in meinem Leben schon viel Glück gehabt. Ich habe nette Eltern gehabt, die haben, mein Vater war Berufsmusiker und auch Holzschnitzer, der kommt aus Oberammergau und dafür sind die bekannt. Meine Mutter war Buchhändlerin, mein Großvater aus Dresden hat damals, so kam er auch nach Garmisch, eine Buchhandlung aufgemacht. Sie hat natürlich wenig Zeit für uns und ich war ja in der Schule grottenschlecht. Also ich habe die mittlere Reife mit Ach und Krach geschafft. Also ich habe gar keine Matura, ich bin mit 16 von der Schule und habe dann eine Lehre gemacht. Ich habe heute noch mein Zertifikat. Ich bin staatlich geprüfte Verkäuferin. Jawohl. Und manchmal blicke ich wirklich so zurück auf meinen Werdegang und ich war wirklich stinkfaul. Ich habe meine Mutter mal gefragt, sag mal Mama, warum habe ich eigentlich keine Matura? Dann hat sie gesagt, hast du dir schon mal dein Zeugnis angeschaut? Aber ja, also von daher, ich war an anderen Dingen interessiert. Ich war dann, wir hatten ein Jugendheim und habe mich mit meinen Freundinnen getroffen und klar, war fast jeden Nachmittag Skifahren. Also da war ich schon in den Bergen. Ich war ja damals stinkend faul, aber der Lift hat mich ja wunderbar den Berg hochgebracht und dann war ich jeden Tag Skifahren und hatte fürs Lernen also gar keine Zeit.
Ihr habt Verkäuferin gelernt, ihr habt es gesagt und er aber hat euch noch weitergebildet und seid diplomierte Übersetzerin.
Ja. Nicht nur diplomierte Übersetzerin, ich habe sogar einen Masters of Art in International Journalism.
Entschuldigung.
Und ich wollte immer nie einen richtigen festen Job haben. Und ich bin damals, ich habe dann diese Lehre gemacht und mein Vater, Gott hab ihn selig, hat damals gesagt, du, ich habe eine Freundin, eine Schulfreundin, die hat in Amerika geheiratet, die hat 5 Kinder, die braucht immer ein Au-pair-Girl. Möchtest du so etwas machen? Und dann dachte ich, ja super, das mache ich. Und dann war ich ein Jahr in Amerika und ich kam zurück und plötzlich konnte ich etwas. Ich konnte Englisch sprechen. Und dann habe ich mir gedacht, oh, ich will ja nicht arbeiten. Also mir ging es gar nicht so darum, mich weiterzubilden. Mir ging es einfach darum, dass ich jetzt noch ein bisschen in die Schule gehen will. Und da gab es eben eine staatliche Schule für Fremdsprachenkorrespondentinnen. Das hört sich schicker an, als es ist. Und da konnte man mit mittlerer Reife rein und da musste man eine Aufnahmeprüfung machen. Und die habe ich geschafft, weil eine Privatschule wäre nicht gegangen. Meine Eltern hätten die Finanzen nicht gehabt dazu. Und dann konnte ich von dieser Ausbildung zur Dolmetscherin und Übersetzerin weitermachen. Und das habe ich dann gemacht, genau.
Und das hat mich nachher auf England gebracht.
Genau, dann bin ich nach England als Assistant Teacher. Das war auch spannend, das war auch total cool. Da bin ich, war auch wieder irgendwie so, ich bin ja eigentlich nach England ein Jahr, bevor ich meinen Abschluss gemacht habe. Weil ich mir gedacht habe, oh, in einem Jahr mache ich schon den Abschluss, dann muss ich ja arbeiten richtig fest. Dann habe ich mir gedacht, ich zögere es noch ein bisschen raus, habe mir dann ein Jahr freigenommen und bin nach England und habe da in einer Highschool habe ich Konversation unterrichtet.
Das ist ja so, England ist nicht wahnsinnig berühmt für seine Bergwelt, aber ihr seid in England auf den Geschmack gekommen oder dank England auf den Geschmack gekommen vom Klettern.
Dank einem englischen Mann. Ich gebe es ja ungern zu. Aber es war der Mike. Ich habe den Mike kennengelernt und der war Bergsteiger und Kletterer und mit dem habe ich dann das Klettern angefangen. Und wir sind dann 98 das erste Mal nach Nepal, wo wir dann die großen Berge entdeckt haben. Aber ich finde es noch cool, dass ich in England das Klettern gelernt habe, weil die Hörerinnen und Hörer, die sich mit dem Klettern auskennen, hier in der Schweiz, in Deutschland, in Europa, es gibt überall vorgefertigte Haken. Das gibt es in England nicht, weil in England sagt man, wir dürfen doch den Fels nicht so verschandeln.
Maltretieren,
ja. Das ist genau das Wort, das ich gesucht habe. Und da werden die ganzen Sicherungen selber gelegt. Die legt man und nimmt sie wieder raus. Und da habe ich wirklich das richtige Klettern gelernt. Also ich klettere jetzt eigentlich gar nicht mehr, weil Klettern ist ein Sport, den muss man ständig ausüben. Und nachdem ich mich dann von Mike getrennt habe, habe ich auch meinen Kletterpartner verloren und habe dann ganz wenig gemacht. Und jetzt klettere ich leider gar nicht mehr, vielleicht einmal im Jahr, aber so die leichtesten Routen.
Aber es zieht mich immer auf, regelmässig in sehr hohe Höhen. Mögt ihr euch noch erinnern, wo ihr zuerst mal auf einem richtig, richtig hohen Berg seid? Wie das war, wo ihr zu oberst seid angekommen?
Da muss ich ein bisschen weiter nach unten gehen. Wie war das da, hochzugehen? Und das war natürlich schon, ich sage immer, 98 habe ich mich in die Berge verliebt, in Nepal verliebt. Weil man natürlich da ab 3.000, 3.500 Meter, da merkt man die Höhe. Und da geht man natürlich ganz anders so einen hohen Berg hoch und dann hat man Steigeisen an und alles ist so schwer und hat da noch einen schweren Rucksack vielleicht. Es war schon wahnsinnig anstrengend, aber wenn du dann da oben stehst, ja, ich weiß, das erste Mal waren 6.500, und das ist natürlich schon ein Wahnsinnsgefühl, weil man ist so erschöpft, wie man sonst nirgendwo ist. Und diese Belohnung, ja, nach diesem wahnsinnig anstrengenden Aufstieg, das ist schon was ganz Besonderes. Ne? Und deswegen ist das Höhenbergsteigen für mich auch, ja, fast eine Sucht. Also Sucht hat ja immer so ein bisschen was Negatives, aber so, ich habe so eine, ja, so eine Passion dafür.
Was ist denn schöner, der Weg ufe oder nach oben zu sein?
Das oben sein, also wenn wir jetzt ein bisschen weitergehen und in die höheren Berge gehen, da ist das oben sein für mich eigentlich immer recht kurz, weil ich im Hintergedanken immer habe, ich muss wieder runter. No? Also ich meine, klar ist man wahnsinnig froh, da jetzt oben angekommen zu sein, aber der Abstieg ist fast noch genauso anstrengend, wenn nicht noch anstrengender.
Die meisten Unfälle passieren ja eigentlich auch beim Abstieg, oder?
Genau, also wenn man sich die Daten anschaut, dann sieht man, dass die meisten Unfälle am Abstieg passieren. Und warum ist das so? Weil ich habe immer das Gefühl, beim Aufstieg, da hat man noch das Adrenalin. Mhm. Das bringt einen da hoch. Und dann ist man am Gipfel. Und man weiß genau, man will ja wieder lebend und gesund runter. Aber irgendwie, wenn man am Gipfel ist, dann fällt das Adrenalin ab und dann kommt die Müdigkeit. Weil oft ist man ja 10-12 Stunden, also am Broad Peak in Pakistan, ich glaube, da war ich im Aufstieg 15 Stunden unterwegs. Da ist man natürlich dann ein bisschen müde, wenn man da oben ist. Und deswegen wird man dann auch unachtsam beim Abstieg.
Ja. Ich habe immer das Gefühl, ich gehe manchmal schon wandern, also eben wandern, nicht irgendwie auf hohe Berge hochklettern. Und ich bin jemand, ich glaube, ich habe wie keinen inneren Schweinehund. Der ist bei mir nicht vorhanden. Ich bin immer jemand, der sehr schnell findet, ah, Pause, und ah, jetzt ist es schön, können wir auf das Bänkchen sitzen und so. Braucht man eine gewisse Art von sich selber quälen? Braucht man natürlich auch eine Härte, die fast unmenschlich ist gegenüber sich selber, für dass man auf dem Niveau kann performen kann, wie dir das macht? Ja?
Ja, also ich glaube schon, man muss sich, ich meine, wir haben ja dieses schöne Wort resilient sein. Aber ich glaube, was wirklich ganz, ganz oben steht, ist die Freude daran. Und das habe ich. Ich habe die Freude daran. Und natürlich, ich meine, bei vielen Aufstiegen, da gibt's Momente, da habe ich auch mal keine Freude, ja, oder bin dann auch wahnsinnig froh, wenn ich am Gipfel bin. Aber diese Passion, diese Freude muss man haben, aber natürlich schon eine gewisse Leidensfähigkeit. Ne? Ich meine, es ist kalt, es windet, es ist unpraktisch, weil man hat irgendwie seinen Daunenanzug an und seine Steigeisen. Und also der innere Schweinehund, den ich wirklich auch überwinden muss, ist wirklich in der Früh im Zelt zu liegen, im Hochlager. Und ich meine, wir gehen ja meistens mitternachts oder so los. Das Höhenbergsteigen findet ja am Anfang immer in der Nacht statt. Und da im warmen Schlafsack zu liegen und zu wissen, ich muss mich jetzt da rausquälen, ich muss jetzt erstmal meinen Kocher anmachen, mir mein Wasser schwelzen und ich weiß genau, bis ich meine Steigeisen anhabe, habe ich schon eiskalte Hände. Also diese Phase, die finde ich wahnsinnig schwierig. Wenn ich dann mal aus dem Zelt draußen bin und losstapp, dann kommt man auch in so eine gewisse Trance rein, ja, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Aber das finden die meisten Bergsteigerinnen und Bergsteiger echt mühsam, da jetzt aus dem Zelt sich da rauszuquälen.
Wie macht man es eigentlich, wenn man aufs WC muss?
Ach, da gibt's inzwischen wunderbare Techniken. Also die Männer haben es ein bisschen leichter. Also im Zelt, die haben die Pinkelflasche, aber die habe ich inzwischen auch. Also man lernt es inzwischen. Ich meine, manche Frauen benutzen dann noch einen Filter. Manche, man hat halt da so eine Flasche, die eine breite Öffnung hat. Und es braucht aber schon ein bisschen Übung. Und manchmal geht auch wirklich was daneben. Ich hatte, als ich am Manaslu war, das ist der 8. Berg der Welt, wirklich kurz bevor ich mich da aus dem Zelt geschält habe, und ich meine, man hat ja den Daunenanzug, das ist ja so ein Einteiler, und den zieht man sich dann runter und dann nochmal schnell in die Pinkelflasche, und da ist halt dann einiges daneben gegangen und das ist ganz furchtbar und dann ist man da so nass und ja, aber man geht. Also ja, für die andere Sache gibt's, wir haben inzwischen wirklich wunderbare, die heißen auf Englisch Wag Bag, das sind also wirklich so Tüten, wo man sein Geschäft machen kann, und das tut man dann in die Tüte, man versiegelt das ist so eine Ziploc-Bag, Und diese Tüte, die sieht zwar aus wie Plastik, ist wahrscheinlich auch irgendein Plastik, aber die zersetzt sich. Ne? Und dann nimmt man das auch wieder mit runter. Und das, finde ich, machen natürlich nicht alle Expeditionen oder Bergsteigerinnen und Bergsteiger. Und ich finde, es sollte wirklich eingeführt werden, weil, wie gesagt, da oben verwest nichts. Ne?
Genau, wegen der Höhe. Ja. Ich bitte all meine Gäste, Musik mitzubringen, die ihnen etwas bedeutet, weil ich immer auch der Meinung bin, dass Musik, die jemand hört, sehr viel über die Person aussagt. Und das erste Stück, das ihr habt mitgebracht, ist von der amerikanischen Band R.E.M., Losing My Religion. Warum das Lied?
Das habe ich geliebt. Als ich da eben in München war, auf dieser sogenannten Sprachenschule, da habe ich das Lied, ich habe das rauf und runter gespielt. Ich fand es so toll. Und wir haben in München, wir haben in so Abbruchhäusern gelebt. Also ich meine, ich hatte damals mit meiner Freundin Elke, wir haben uns eine Wohnung geteilt. Diese Wohnung hatte sage und schreibe 35 Quadratmeter. Wir hatten eine Dusche in der Küche, aber das war total cool in diesen Häusern. Da lebten lauter Studentinnen und Studenten und ich weiß, ich habe dieses Lied immer total laut aufgedreht und dann haben die das Fenster aufgemacht. Hey Billy, lauter! Und ich habe da irgendwie, das war so eine tolle Zeit da und wenn ich dieses Lied höre, dann denke ich da an meine Studentenzeit.
Said enough.
Willkommen zurück bei Klartext mit der erfolgreichen Bergsteigerin und Journalistin, mit der Billy Bierling. Billy Bierling, wir treffen uns in diesem Gespräch nicht im Radiostudio, sondern bei euch im Büro zu Zollikofen bei Bern. Wenn ihr nämlich nicht bergsteigt oder zu Kathmandu andere Bergsteiger befragt oder Texte schreibt oder zu Garmisch-Partenkirchen seid, dann arbeitet ihr für das EDA, genauer gesagt für die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit. Für Entwicklung und Zusammenarbeit heisst es schön bei der DEZA. Was macht ihr für die DEZA?
Also ich bin hier sogenannte Kommunikationsexpertin und ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich damals vor vielen, vielen Jahren, als ich in die Schweiz gekommen bin, das war 2001, da bin ich damals zum Schweizer Radio International, heutzutage Swiss Info, da habe ich für den englischen Dienst gearbeitet und habe den damaligen Delegierten für die humanitäre Hilfe, den Toni Frisch, interviewt als Journalistin. Und ich bin ja immer irgendwie interessiert an was Neuem und nach dem Interview habe ich den gefragt und gesagt, hey, braucht die humanitäre Hilfe eigentlich auch Journalistinnen? Und habe mir gedacht, der wird sich denken, Journalistinnen, was können denn die? Und dann hat gesagt, ja, unbedingt. Und hat mir erklärt, wie ich mich da drauf bewerben kann. Und jetzt bin ich im sogenannten Corps für humanitäre Hilfe. Und ich bin jetzt inzwischen seit 2006 dabei und mache alles Mögliche. Also teilweise, ich war auch schon Programmbeauftragte für Libyen, dann helfe ich bei der Kommunikation, dann moderiere ich Jahrestagungen. Momentan arbeite ich an einem Handbuch über die Vereinten Nationen. Also es alles, was so ein bisschen mit Kommunikation zu tun hat, ja.
Ihr seid viel unterwegs für die DEZA, ihr habt es auch schon gesagt, ihr seid auch in Kriegs- und Krisengebieten und auch wieder, ihr seid zum Beispiel in Islamabad, Afghanistan, in der Ukraine, auf Lesbos. Und dort habt ihr ja viel mit Menschen zu tun. Ihr müsst viel kommunizieren, viel reden, ihr seid inmitten von vielen Menschen. Ist das vielleicht auch ein bisschen ein Ausgleich? Weil ich stelle mir so für eine Bergspitze einsam vor. Ist das vielleicht auch ein Ausgleich für die Zeit, für die Einsamkeit, die ihr sonst habt, wenn ihr auf einen Berg hochklettert?
Das ist eine interessante Frage. Also ich meine, so einsam sind wir ja an den hohen Bergen gar nicht, ne? Also ich meine, wenn man jetzt ans Everest-Basislager geht, da ist die Einsamkeit natürlich gar nicht mehr gegeben. Ich mag Menschen. Also ich sage immer, ich mag Menschen. Und auch wenn manche Menschen misstrauisch sind, der Großteil der Menschen auf dieser Welt sind gute Menschen. Ne? Und ich bin auch schon enttäuscht worden, aber ich erlaube den Leuten immer nicht, dass ich dann anderen Leuten nicht mehr vertraue. Und auch auf Lesbos, ja, wenn die Leute zu mir sagen, mein Billy, wie machst du das, ja, so viel Leid zu sehen. Natürlich gibt's da Leid, aber ich kann nicht mitleiden. Wenn ich da mitleide, dann mache ich den falschen Beruf. Meine Aufgabe ist, hey, die Leute ein bisschen, ja, was weiß ich, ihnen Hoffnung zu geben. Und ich sehe da auch immer viel Hoffnung. Auf Lesbos zum Beispiel, da habe ich zwei afghanische Mädels kennengelernt. Die waren so voller Hoffnung und die waren auf ihrem Weg nach Südkorea. Und dann habe ich gesagt, da seid ihr aber in der falschen Richtung unterwegs. Aber sie sind jetzt beide in Deutschland und sprechen inzwischen Deutsch und ich habe noch Kontakt mit ihnen. Also ich denke mir, wenn man solche Jobs macht, dann muss man man muss Hoffnung haben, man muss positiv sein und mit den Menschen sprechen. Und das finde ich ist etwas, als Sie mir eben die Frage gestellt haben mit Klartext, war noch ein anderer Gedanke, den ich gehabt habe, was ich so schade finde in unserer Gesellschaft heutzutage, ist, dass die Menschen nicht mehr viele Fragen stellen. Ich weiß jetzt nicht, ob es die sozialen Medien sind und ich muss ja auch nicht immer von mir erzählen, aber ich finde ganz oft, dass man Konversationen hat, wo man sich denkt, also ich habe mich jetzt 2 Stunden mit der Person unterhalten, aber wenn die jetzt irgendjemand fragt, ja, was hat denn die Billy die letzten 2 Jahre gemacht, das könnten sie nicht beantworten, weil sie mir keine Frage gestellt haben. Mhm. Deswegen habe ich immer Freude, wenn ich an einem Podcast bin, weil da kann ich nur von mir erzählen.
Das ist gut, dass du noch wohlfühlst. Hier hat es eigentlich auch schon Situationen gegeben in diesen Ausseneinsätzen, wo es wirklich brenzlig war und wo der halt vielleicht auch Angst gehabt.
Also Angst habe ich noch nie gehabt. Also Angst habe ich, in Kiew war ich im Jahr, nachdem der letzte Angriffskrieg, der russische Angriffskrieg begonnen hat, da bin ich mit dem Velo in die Arbeit gefahren. Da war ich an der Schweizer Botschaft und bin da am Dnipro-Fluss entlang geradelt und mein Nattel ging bling bling. Was wollen sie denn alle von mir in aller Früh? Und dann bin ich irgendwann stehen geblieben und schaue dann auf mein Nattel und dann waren ganz viele Nachrichten aus der Schweiz von Freundinnen und sie sagt, Billy, ist alles okay? Bist du okay? Und ich sage, ja, ich bin ja wunderbar okay. Und das war an dem Tag, da wurde die Universität in Kiew bombardiert. Und ich habe das gar nicht gemerkt. Ich war da irgendwie am Fluss. Und es ist ganz oft so, wenn man, ich meine, natürlich gibt es brenzliche Situationen, aber es ist ganz oft so, wenn man nicht in der Situation steckt, sondern hier in der Schweiz ist und man hört was in den Nachrichten und denkt sich, ja, um Gottes Willen, da geht's ja ganz schlimm ab. Und man ist vor Ort und da ist es gar nicht, ja, man kriegt es vielleicht gar nicht so mit. Ich meine, ich bin dann in die Schweizer Botschaft und das war dann schon, was mich sehr berührt hat, war natürlich schon für meine ukrainischen Kolleginnen und Kollegen. Ich meine, für die ist es, also da geht mir dann schon das Herz auf, ne? Weil ich meine, klar, ich komme und ich gehe und wenn ich Angst habe, wäre ich auch am falschen Ort natürlich, aber ich sehe natürlich, dass für die Kolleginnen und Kollegen vor Ort, ich meine, da steht die Zukunft auf dem Spiel. Und das berührt mich natürlich schon. Also es ist jetzt nicht so, dass ich in diese Kontexte gehe und total unberührt bin, um Gottes Willen. Aber ich sage immer, Trübsal blasen darf ich nicht, weil da helfe ich niemandem.
Kann man so ein Leben, wie dir es führt, kann man das überhaupt leben, wenn man zum Beispiel eine eigene Familie hat, eine Partnerin oder einen Partner, eigene Kinder, ihr seid so viel unterwegs, eben nicht nur beruflich im Sinne von für Tetsa, sondern eben auch, wenn ihr in Kathmandu seid. Ist das möglich?
Ich weiß es nicht, weil ich bin ja schon seit über 20 Jahren Single. Also der erwähnte Mike, der Engländer, der Bergsteiger, der wollte eine Familie. Und Mike hat mich über alles geliebt. Der hätte mich am liebsten geheiratet und seine drei Kinder mit mir gehabt. Aber ich wollte das nicht. Ich hatte irgendwie Angst vor Heirat, vor Kindern, vor diesem Gefesseltsein. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich glaube, ich bin schon ein Freigeist, deswegen waren mir die Berge auch im Weg. Und ich habe mir dann gedacht, boah, nee. Und ich habe den Mike, das ist der beste Mensch, den ich kenne. Und ich bin so dankbar, dass ich 10 Jahre meines Lebens mit so einem tollen Menschen verbringen durfte. Wir haben jetzt auch eine gute Freundschaft, der hat 3 Kinder und ist glücklich. Und ich habe keine 3 Kinder und bin aber auch glücklich. Und bin eigentlich, seitdem wir uns getrennt haben im Jahr, ich glaube es war 2002 oder 2003, bin ich Single. Und bin aber gerne Single. Und ich weiß es nicht, ob das ginge, eine Beziehung zu haben und so ein Leben zu leben. Ich meine, gut, es haben andere Leute natürlich auch, ja. Aber jetzt für mich, ich habe eine Beziehung mit meiner Mama, mit meiner 91-Jährigen, die mich jetzt so ein bisschen limitiert, aber das ist gar nicht schlimm. Ich limitiere mich natürlich selber, weil ich Zeit mit meiner Mama verbringen will. Aber da sehe ich natürlich schon so, meine Freiheit ist ein bisschen eingeschränkt. Ich meine, jetzt wenn morgen jemand kommt und der sagt, Billy, willst du für 6 Monate nach Pakistan gehen, würde ich nichts lieber tun als das. Aber ich würde es wahrscheinlich nicht machen können, weil ich mir denke, dann bin ich wieder so lang von meiner Mutter weg. Ja. No?
Was hat nach eure Mutter für das Leben gelernt?
Meine Mutter hat mir gelernt, einfach, ich glaube, Dinge anzunehmen, Möglichkeiten, wirklich, also sie hat mich nie davon abgehalten, irgendwas zu machen. Sie hat mich immer ermutigt und sie hat oft zu mir gesagt, ah, ich hätte gern so ein Leben gehabt wie du. No? Also meine Mama ist, ich bewundere die, die ist 91 und die hat immer noch eine wahnsinnige Neugier aufs Leben. Und ich glaube, das hat sie mir gelernt, ja, oder beigebracht, ne? Die Neugier. Meine Mama ist 91, die macht Internetbanking. Also gestern hatten wir eine kleine Krise, weil die IBAN-Nummer nicht funktioniert hat. Sie hat den Dreher drin. Und die hat, ich habe ihr zum 91. haben meine Schwester und ich, wir haben ihr ein E-Book geschenkt. Die hat so eine Freude dran, ja. Und da ist die wie ein kleines Kind und freut sich, dass sie da jetzt was Neues hat. Und ich glaube, was ich wirklich von ihr gelernt habe, ist, wir dürfen nicht verlieren, neugierig aufs Leben zu sein.
Das zweite Lied, das ihr habt mitgebracht, ist von Leonard Cohen, Amen. Warum der Leonard Cohen mit diesem Lied?
Ja, es ist ein trauriges Lied und das hat jetzt auch mit meinem guten Freund zu tun, der vor kurzem von uns gegangen ist. Und Der Urs mochte Leonard Cohen und Leonard Cohen hat ja, wie gesagt, es hat schon immer was Schweres und ich mag den Leonard Cohen auch und er hat mir einmal, hat er mir eine CD eben geschenkt und wir sind damals mit meinem uralten Passat, das war 1987er Baujahr, der ist schon fast auseinandergefallen, wir haben ihn die rote Rakete genannt, sind wir nach Garmisch gefahren und ich glaube, ich tendiere dazu, wenn mir ein Lied gefällt, dass ich das rauf und runter höre. Und wir haben dieses Lied rauf und runter gehört in diesem Auto. Und jetzt, als er eben von uns gegangen ist, habe ich dieses Lied gehört. Und ja, das ist einfach der Urs, da denke ich an ihn.
Tell me again when I've been to the river and I've taken the edge off my thirst. Tell me again we're alone and I'm listening so hard that it hurts. Tell me again when I'm clean and I'm sober. Tell me again when I've seen through the horror. Tell me again, tell me over and over. Tell me that you want me then. Amen. Amen.
Das also der Leonard Cohen mit Amen. Billy Birling, hier im Klartext, ihr seid nicht nur bei der DEZA tätig, sondern ihr habt auch noch einen anderen Job, nämlich in Kathmandu. Ihr führt die sogenannte Himalayan Database. Himalayan Database. Mhm. Erklärt uns doch, was ist die Database?
Die Database ist etwas, was aus einem Hobby zur Institution geworden ist. Und da muss ich jetzt ein bisschen ausführen. Im Jahr 1923 ist in Amerika eine Frau zur Welt gekommen, die da hieß Elizabeth Holy. Und diese Frau, auch sehr bewunderswert, also ich auch so ein bisschen wie meine Mutter, die ist damals in den Ende der 50er Jahre, ja, da war sie 30-jährig, ist um die Welt gereist und kam wirklich so Ende der 50er Jahre durch Nepal. Und das war genau die Zeit, wo sich Nepal dem Westen geöffnet hat.
Also sie ist Journalistin.
Sie ist Journalistin, genau, sie war Journalistin.
Parallele.
Tibet war ja offen bis 1950 und Nepal war zu. Da waren kaum Westler. Und die Miss Holy war eben dann auch eine der ersten Ausländerinnen, die da durch ist. Und dann hat sie sich gedacht, ach, wie spannend ist denn das? Dieses Land öffnet sich dem Westen, da will ich dabei sein. Hat sich einen Job gesucht bei damals Time Life Magazine. Und war da als Journalistin in Nepal tätig. Und 1963, also 10 Jahre nach der Erstbesteigung von Mount Everest durch Tenzing Norgay und Edmund Hillary, kam die erste große amerikanische Everest-Expedition. Und die hat diese Elizabeth Holy als Journalistin verfolgt. Da war sie natürlich der Star, weil damals waren natürlich, ich meine, jetzt gibt's, was weiß ich, wie viele Experts in Nepal, eine der wenigen. Und Das fand sie so interessant. Also jetzt gar nicht so vom Bergsteigerischen her. Sie war auch selber nie in den Bergen. Also sie ist,
ja, aber sie ist nicht mitgegangen.
Nein.
Sie hat selbst journalistisch verfolgt. Ja, ja.
Und sie fand die Menschen interessant. Ja, also sie war ja nie am Everest-Basislager. Sie hat ja nie Steigeisen getragen, aber sie hat die Leute in Nepal interviewt. Und das hat sie dann, dann kam die nächste Everest-Expedition und die nächste und dann kam der nächste Berg und dann kam das. Und damals hatte sie einen Käfer und ist mit diesem Käfer an den Flughafen gefahren, weil es gab ja nur zwei internationale Flüge in der Woche in Kathmandu. Und dann hat sie geschaut, wer hat dicke Bergstiefel an, und dann hat sie die rüber zitiert. So ging das damals. Und sie hat dann die Leute befragt, als sie vom Gipfel oder vom Berg zurückkamen, waren sie am Gipfel, waren sie nicht am Gipfel, mit Flaschensauerstoff, ohne, mit Sherpas. Das hat sie alles aufgeschrieben. Und das hat sich dann, ist ihr Hobby wirklich zur Institution geworden, und in den späten 90er Jahren wurde das digitalisiert. Da haben zwei Nepalesinnen 10 Jahre getippt. Sie hatte so viel Papier und so eine Sauklaue, dass die 10 Jahre gebraucht haben, um diese ganzen Daten wirklich in den Computer einzufüttern. Und jetzt gibt es etwas, der Himalayan Database, und da kann man alles Mögliche nachschauen.
Also dort kann man schauen, wer ist wenn, wo gewesen.
Genau, also man kann auch, wenn Sie wissen wollen, wie viele Schweizerinnen waren auf dem Mount Everest oder wie viele, kann man da alles, und ist online zugänglich. And it's free of charge, kostet nichts. Wir machen das alles ehrenamtlich.
Sie hat das gegründet, sie hat das sehr lange geführt. 2018 ist sie gestorben und jetzt ist das eure Aufgabe. Ihr macht das jetzt. Wie seid ihr zu dem gekommen? Warum hat Elizabeth Hawley euch erkoren?
Es war so, damals bin ich mit dem Mike im Jahr 2001, sind wir wieder nach Nepal und wollten auf den Barunze. Und der Barunze ist ein 7000er und es ist ein Expeditionsgipfel. Und die Miss Elizabeth Hawley musste sich irgendwann mal entscheiden, welche Berge inkludiert sie in der Datenbank. Und dann hat sie gesagt, alle Expeditionsgipfel. Und sie kam damals zu uns ins Hotel, sie hat uns gefunden. Also damals ging es wirklich noch so, das ist jetzt 23 Jahre her, dass man... Weil jede Expedition in Nepal hat eine Trekkingagentur, die solche Expeditionen organisiert. Und da habe ich sie kennengelernt und sie war so, wie sie war. Also ich meine, sie war ja eher furchteinflößend und
aber klein, oder?
Sie war klein. Ja, sie war klein, aber sie war sehr streng und strikt und wollte also wirklich nur ihre Daten, also war nicht in irgendwelchen Chit-Chat, irgendwelchen Smalltalk. Schwätzchen, nein, überhaupt nicht. Sie wollte ihre Daten. Und der Mike, der sie ja kannte, also von Büchern, war also wirklich ganz perplex, ja, dass die zu uns kommt. Ich wusste ja gar nicht, wer das war.
Ja.
Der war also wirklich total starstruck, wie Sie schon sagen. Und dann ging sie wieder. Und dann habe ich mir gedacht, das finde ich jetzt schon ganz interessant. Und dann waren wir auf dem Barunzi, wir waren aber nicht am Gipfel. Und sie hat uns dann auch wieder gefunden, als wir zurückkamen. Und dann wollte sie irgendwie alles wissen. Und dann sind wir wieder zurück nach England, ich in die Schweiz. Ich habe damals schon in der Schweiz gelebt. Mike und ich haben uns dann im nächsten Jahr getrennt. Und da war ich beim Schweizer Radio International und mir ging Nepal nicht aus dem Kopf. Und da dachte ich, oh, ich würde das so gern leben. Und dann habe ich wirklich dieser Dame einen Brief geschrieben, Snail Mail, damals noch wirklich in den Postkasten geschmissen. Und sie schrieb mir zurück und hat gesagt, hey, ja, klar, komm. Und das war im Oktober 2004, als ich nach Nepal bin. Ich habe gedacht, ich mache das für eine Saison, aber ja. Aber sie war sehr streng. Also ich habe da wirklich eine harte Schule durchgemacht. Meine Freundinnen meinten immer, Billy, du bist ja wahnsinnig, warum arbeitest du für sie? Die hat mich angeschrien und da gibt's also wirklich Anekdoten, die alle in meinem Buch stehen.
Genau, von dem reden
ja, wir. Ja, vom Buch, genau, muss ich ein bisschen Werbung machen.
Aber auch hier wieder eine Leidensfähigkeit, wo jemand anderes hat vielleicht gesagt, hey, warum sollte ich mich solo behandeln?
Ja.
Ich reise wieder ab und ihr habt gefunden, nein, das stehe ich jetzt durch. Und das hat sich gelohnt, weil ihr habt auch das Vertrauen gewonnen von der Elizabeth Hawley.
Ja, und sie war so, wie sie war. Und es war schwierig, es nicht persönlich zu nehmen. Ich bin schon ein Mensch, ich nehme sehr viel persönlich. Ich will immer allen alles recht machen. Und ich hatte teilweise, also ich meine, jedes Mal, wenn mein Nattel geklingelt hat und ich habe Miss Elizabeth Hawley gesehen und dachte, oh, was habe ich jetzt wieder falsch gemacht?
Ja.
Und sie hat dann auch irgendwie mich angerufen und gesagt, can you come here now? Und ich habe alles stehen und liegen lassen. Ich war einmal mit dem Schweizer Bergsteiger Uli Steck beim Abendessen. Dann rief sie mich an, dann habe ich zum Uli gesagt, du Uli, ich muss gehen, tschüss. Bis bis zu dem Tag, wo sie mich wieder mal angerufen hat und gesagt, can you come here now? Und dann habe ich gesagt, nein, Miss Holly, ich komme morgen früh um 9. Und dann hat sie gesagt, okay. Und von dem Zeitpunkt an hat sie mich auch mehr respektiert. Also ich sage, sie hat mich nicht dominiert. Ich habe mich von ihr dominieren lassen. Und das ist ein sehr großer Unterschied. Und ich bin froh, dass ich es durchgestanden habe, weil sie war wirklich ein ganz, ganz wertvoller, wichtiger Mensch für mich. Sie hat mich am Schluss sogar ihre beste Freundin genannt. Und das war das größte Kompliment, was sie mir gemacht hat.
Die Befragungen von den Bergsteigern, die wieder runterkommen, die sind sehr detailliert und die müssen sehr Auskunft geben, eben wo sie durchgegangen sind. Ist es so ehrlich möglich, auch herauszufinden, ob jemand schwindelt? Also jemand, der runterkommt und sagt, ich bin auf dem Gipfel gewesen und ist gar nicht gewesen. Kann man das effektiv mit Befragungen herausfinden?
Ganz schwierig. Also ganz schwierig. Natürlich gibt es schon so Landmarks, sage ich mal, ja, wo man sagt, na, also der hat jetzt gesagt, der war im Lager 3 in 2,5 Stunden, das kann ja jetzt mal wirklich nicht sein. Und da muss ich dazu sagen, Miss Elizabeth Holly war ja nie auf einem Berg. Ich war ja selber auf 6-8000er und es hat mir meine Befragungen auch erleichtert, weil ich es mir vorstellen konnte. Oder, was weiß ich, Sie sagen, ich war auf dem Gipfel am 21. Mai um 8 Uhr und dann kommt der Beat Schmidt daher und sagt, also die Nicoletta Cimino hat die gesagt, die war auf dem Gipfel, das glaube ich nicht. Also ich habe die gesehen, die war um 20 nach 7 noch im Lager 4 und. Also, und dann versuchen wir natürlich mehr rauszufinden. Ich glaube an die Menschheit und ich glaube auch, dass es viel mehr ehrliche Menschen gibt als unehrliche Menschen. Und so hat die Miss Elizabeth Holly auch gearbeitet. Wir machen unsere Interviews auf Vertrauen. Aber natürlich, wenn wir ein Gefühl haben, dass da was irgendwie nicht stimmt, dann graben wir schon nach. Aber heutzutage mit künstlicher Intelligenz, mit Photoshop, ich meine, da gibt's ja diese Geschichte, das war 2016, glaube ich, ein Polizeipärchen aus Indien, ja, die haben sich da Photoshoppt auf den Gipfel, ja. Und klar, wenn es also so offensichtlich ist, dann, auch wenn die immer noch weiter sagen, wir waren am Gipfel, dann bekommen die aber von uns ein nicht anerkannt in der Datenbank oder ein umstritten.
Das Bergsteigen ist medial sehr präsent. Man tut da immer wie mehr. Es war immer schon faszinierend für uns Normalsterbliche. Es hat ja früher auch so die Heimatfilme gegeben, wo das Bergsteigen auch ein Thema war. Und die mediale Präsenz, die ist sehr gross. Aber, sage ich mal, reich wird man damit nicht. Ausser man ist vielleicht der Reinhold Messner, oder?
Ja, also ich meine, es gibt natürlich schon inzwischen Menschen, die sehr viel, aus ihren Besteigungen machen. Und ja, Reinhold Messner, der Bergsteiger aus Südtirol, der hat natürlich, ich meine, der ist natürlich auch eine Legende. Der war der Erste, der alle 14 8000er bestiegen hat, ohne Flaschensauerstoff. Das war damals ein Pionier. Ja. Ich meine, inzwischen gibt's Bergsteiger und Bergsteigerinnen, die sind besser, die machen andere Dinge. Aber nein, reich wird man, glaube ich, nicht dabei.
Es gibt ja jetzt auch so Doc-Filme, also zum Beispiel auf Netflix vor ein paar Jahren erschienen 14 Peaks von dem nepalesischen Millionär Nirmal Purja. Purja sagt man, glaube ich. Der hat sich quasi anfliegen oder? Und ist dann in Rekordzeit auf 14 von diesen sehr, sehr hohen Bergen gestiegen. Was macht das so, wenn man das sieht, wie das auch medial inszeniert zum Teil auch wird?
Naja, also ich meine, klar, der Nimstyle, wie er sich nennt, das kann man natürlich gar nicht damit vergleichen, wie Reinhold Messner auf die Berge gestiegen ist. Ich meine, der ist da mit Helikopter und Flaschensauerstoff und vielen Sherpa. Und als er das damals verkündet hat, ja, im 2019, da haben wir alle gesagt, was, der will das in 7 Monaten machen, das geht ja gar nicht. Er hat es in 6 Monaten und 6 Tagen gemacht. Mhm. Aber es ist keine alpinistische Leistung mehr. Ich meine, gut, ich war auch auf dem Mount Everest mit Sherpa, mit Flaschensauerstoff. Ich bin runtergekommen, ich musste mich erstmal 2 Monate erholen. Also es ist nicht, dass ich nicht meinen Hut ziehe und sage, es braucht schon eine körperliche Fähigkeit und eine mentale Stärke, das zu machen. Aber alpinistisch, ich meine, der hat Fixseile, wie wir natürlich auch auf dem Everest, das vergleiche ich immer hier mit einem Klettersteig, wo das Metallseil drin hängt. Ja. Aber klar, das wird medial ausgeschlachtet. Aber ich sage immer, der Wahnsinn, der an den 8000ern momentan passiert, Und es passt in unsere Zeit. Wir müssen aufs Matterhorn schauen, auf den Mont Blanc, ist das Gleiche. Das wird noch ein paar Jahre so angehen und ich glaube, dann weitergehen. Ich glaube, dann machen die Leute was anderes. Vielleicht fliegen sie dann auf den Mond oder
auf den Mars.
Auf den Mars, irgendwie so. Also ja. Ich kann mir das schon vorstellen. Es ist halt momentan, man wird dafür bewundert.
Es gibt auch die Kritik, wie man mit den Sherpas umgeht. Es hat den Fall gegeben von einem Sherpa, der ist tot zusammengebrochen und dann sind die Leute einfach weitergewandert und haben ihn dort gelassen. Es gibt auch Meldungen, dass die Sherpas nicht gut behandelt werden. Was sagt ihr zu dem?
Da habe ich auch eine sehr starke Meinung. Die Sherpas, also dieser Fall, von dem Sie gerade sprechen, das war ein Pakistani, das war in Pakistan am K2 und das war eine tragische Sache. Da sind viele Leute vorbeigegangen und die Medien berichten, ja, der Hassan hieß er, glaube ich, der musste da hoch, der musste für seine Familie Geld verdienen. Die werden immer so als Opfer dargestellt. Man darf nicht vergessen, dass der Hassan, der wollte da hoch. Für den Hassan, das war jetzt ein einfacher Höhenträger, für den ist natürlich der K2-Gipfel, wäre das eine Trophäe gewesen. Und der Expeditionsleiter hat die runtergerufen und gesagt, sie sollen runtergehen. Und er hat gesagt, nein, er möchte hoch. No? Ich meine, was dann da oben, und ich halte mich da auch immer raus, zu kritisieren, weil ich war nicht dabei. No? Und ich weiß, dass ich selber in dieser Höhe da oben, hätte ich niemandem helfen können. Meine Sherpas vielleicht ja, aber ich selber nicht. No? Und dann muss man sagen, und das hört sich jetzt hart an, ich wäre wahrscheinlich umgedreht, weil ich mir denken würde, ja, aber da gibt es so viele Leute, die haben viel Geld bezahlt, das ist natürlich auch eine Geldsache, und ihr Lebenstraum ist, auf den Gipfel vom K2 zu kommen. Und sie wissen, wenn sie weitergehen, wird der Hassan sterben, aber wenn sie runtergehen, wird er wahrscheinlich auch sterben. No? Klar ist es die ethische Frage, was macht man? Und es ist eine ganz schwierige Frage und es bleibt jedem selber überlassen. Und ich will mir wirklich überhaupt gar keine Meinung erlauben, weil ich war nicht dabei. Und noch ganz kurz zu den Sherpas, zu den nepalesischen Sherpas, die auch immer noch oft als Opfer dargestellt werden. Ich meine, Sie haben jetzt auch gerade gesagt, Sie werden nicht gut behandelt und, und. Und ich finde es den Sherpas gegenüber gar nicht fair, weil die sind viel weiter inzwischen. Mhm. Die Zeiten von vor 20 Jahren, 25 Jahren, wo die Sherpas wirklich die Handlanger waren, dass es wirklich nur um die Suppe und um die Butter geht, die sie auf den Tisch stellen, die sind vorbei. Als ich auf dem Everest war 2009, da war das Expeditionsgeschehen zu 80-85% in westlicher Hand. Jetzt, ich würde so weit gehen zu sagen, 90% ist in Sherpa-Hand, in nepalesischer Hand. Es gibt inzwischen 70 International Mountain Guides, also die qualifizierten Mountain Guides. Die Sherpas haben inzwischen auch eine Leidenschaft oder eine Passion entwickelt fürs Bergsteigen. Ich meine, es wird...
Also wirtschaftlich ist es ein guter Faktor.
Wirtschaftlich, ja. Und es wird natürlich immer Sherpas geben, die irgendwo ausgebeutet werden. Aber es gibt so viele andere Menschen auf der Welt, die auch ausgebeutet werden. Es ist halt immer nur sehr medial, sehr angenehm zu sagen, ach ja, und die Sherpas mussten jetzt wieder mit ihrem Leben dafür bezahlen, dass die Westler auf den Mount Everest kommen. Die Sherpas haben einen gefährlichen Job. Die müssen ganz oft durch diesen Khumbu-Eisbruch durch. Aber das ist ihr Job. Und wir sagen ja auch nicht, mein Gott, der Bergführer am Matterhorn riskiert sein Leben, um die Leute hochzubringen. Es ist immer, und ich, wie gesagt, und was
also
mir am aller...
Das ist auch so eine westliche Überheblichkeit, dass man immer so sagt,
ja, die Armen, ja, die armen Sherpas. Ich will nicht sagen, dass es keine Sherpas mehr gibt, die nicht gut bezahlt werden oder die schlechte Ausrüstung haben, aber... Die Sherpas haben sich in den letzten 10 Jahren so weiterentwickelt.
Und,
ja, genau. Und um nochmal mein Buch zu erwähnen. Nein, in meinem Buch heißt wirklich das Kapitel von den Sherpas die Chefs am Berg. Weil das sind sie und das sollen sie sein. Wir sind in Nepal und ich find's toll.
Das Buch heißt Ich habe ein Rad in Kathmandu. Warum der Titel? Es hat mich so ein bisschen erinnert an Ich habe noch einen Koffer in Berlin.
Ja, ich habe lieber mein Rad in Kathmandu, glaube ich, obwohl Berlin auch eine schöne Stadt ist. Ja, es war ein interessanter Titel, ja, weil mein Buch ist kein klassisches Bergsteigerbuch. Mein Buch geht wirklich, also wenn ich es einfach beschreiben müsste, um meine Begegnung mit Menschen. Es geht viel über die Elizabeth Holy, ist auch sehr lustig. Es geht auch über meine Arbeit bei der humanitären Hilfe. Und natürlich geht es auch ein bisschen über mein eigenes Bergsteigen, aber ganz wenig. Und als wir uns dann überlegt haben, wie sollte dieses Buch heißen, dann hat meine Co-Autorin, die Karin Steinbach, hat gesagt, ach Billy, man kennt dich doch mit deinem Fahrrad in Kathmandu. Und dann sind wir da drauf gekommen, ich habe ein Rad in Kathmandu. Ich liebe den Titel, aber was interessant ist, mein Buch ist so ein bisschen wie ich selber, ja. Es passt in kein Regal rein. Ich passe ja auch in keine Box, ja. Mhm. Und ich glaube, die Büchereien, die Buchhandlungen haben wirklich Mühe, wo gehört dieses Buch hin? Es ist kein klassisches Bergsteigerbuch. Manche Leute nehmen es in die Hand und sagen, das ist ein Radbuch. Meine Schwester meinte mal, hättest du den Everest im Titel gehabt, hätte er sich wahrscheinlich besser verkauft. Aber ich wollte das bewusst nicht.
Billy Billing, wir sind schon fast am Schluss von dieser Folge von Klartext. Das letzte Lied hat mit eurem Vater zu tun. Es ist ein klassisches Stück. Es ist die Ouvertüre von der Passionsspiel Oberammergau. Und ihr bekommt schon Tränen, wenn ich es schon nur erwähne, warum das Lied.
Ich höre es ja jetzt noch gar nicht, aber das ist so emotional für mich. Also mein Vater ist im Jahr 2006 verstorben. Hier in Bern eigentlich. Also gestorben ist er dann in Garmisch-Partenkirchen. Aber ich war mit meinem Vater an der Aare beim Joggen, gemeinsam mit meiner Schwester. Und mein Vater hatte einen Herzinfarkt. Und ich sage jetzt im Nachhinein, mein Vater ist schön gestorben. Der war zu jung, natürlich 72, aber hey, er war mit seinen zwei Töchtern beim Joggen. Und mein Vater hat immer gesagt, wenn ich einmal sterbe, ich will beim Waldlauf an einem Schlagall sterben. Oh. Und er hat's gemacht mit seinen zwei Töchtern. Mein Vater war Musiker und er kam aus Oberammergau. Und ich weiß nicht, wie bekannt die Oberammergauer Passionsspiele hier in der Schweiz sind. Die sind weltweit bekannt und die sind alle 10 Jahre. Und jeder Oberammergauer lebt für diese Passionsspiele.
Das ist quasi nach der Pest, oder? Hat man sich geschworen, dass man alle 10 Jahre die Passionsspiele aufführt?
Das war 1634, da kam die Pest nach Oberammergau und dann wurde ein Gelübde geschworen. Wenn du uns verschonst oder die Pest jetzt aufhört, werden wir alle 10 Jahre den Leidensweg Jesus zeigen. Und diese Musik ist einfach, ich finde die wunderschön und ich muss jetzt gleich wieder weinen, weil mein Vater hat wie, und es ist lustig, weil ich meine, mein Vater ist schon so lange nicht mehr da und es ist auch vollkommen okay, aber.
Er hat dort mitgespielt.
Ja, der war Musiker und wenn ich dieses Stück höre, da muss ich einfach an meinen Vater denken und ich finde, es ist einfach ein wahnsinnig rührendes Stück und es ist die Ouvertüre, das ist der Anfang von den Passionsspielen und jetzt freue ich mich ganz arg, dass ich es höre und wahrscheinlich muss ich dann auch ein bisschen weinen.
Merci für das schöne Gespräch, Billy Birling.
Gern geschehen.
Klartext, der Aschur-Talk. Jederzeit zum Nachhören auf aschur.ch und auf allen gängigen Podcast-Portalen. Klartext wird euch präsentiert von Klaus und Kappeler AG in Brück, eurem Photovoltaik-Spezialist. Ob Planung, Neuinstallation oder Unterhalt, alles aus einem Hang für eine leistungsstarke PV-Anlage. Mehr unter g-k.ch.